Küstentalk. Der IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich.
Herzlich willkommen zu unserem ersten Küstentalk im neuen Jahr, zum IG Metall Podcast mit Daniel Friedrich. Das Jahr ist ja schon gar nicht mehr so jung, aber wir sehen uns jetzt hier alle tatsächlich das erste Mal wieder. Daniel war natürlich schon vom 1. Januartag an wieder mit voller Energie im Einsatz. Da werden wir gleich sicherlich hören, was da schon alles so gelaufen ist. Ja, und damit habe ich zumindest einen meiner Gesprächspartner ja auch schon vorgestellt. Mir gegenüber, zumindest im Bildschirm, sitzt Daniel Friedrich, der Bezirksleiter der IG Metall Küste. Und ebenfalls in meinem Bildschirm sehe ich Sebastian Dolin. Sebastian ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in der Hans-Böckler-Stiftung. Mein Name ist Elke Spanner und ich freue mich sehr, dass wir heute hier in dieser Runde zusammensitzen. Hallo euch beiden.
Moin.
Hallo.
Ja, Daniel, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ihr bei der IG Metall Küste sehr aktiv ins Jahr gestartet seid. Großes Thema ist da natürlich die Tarifrunde, die zurzeit läuft. Da hattet ihr ja am Montag die letzte Verhandlung, soweit ich weiß. So richtige Fortschritte gab es da aber noch nicht, oder?
Nein, wir bewegen uns auf der Stelle. Die Arbeitgeber haben ja in NRW und auch für den Rest der Republik einen sogenannten Lösungsvorschlag, ein Angebot angekündigt. Das haben sie uns dann am Montag auch in Bremen präsentiert. Und da muss man feststellen, da ist viel heiße Luft und wenig Substanz. Es gibt keine klare Aussage, wie denn jetzt Beschäftigung in dieser Tarifrunde gesichert werden kann. Gleichzeitig wird von Tausenden von Arbeitsplätzen gesprochen von Nordmetall, die jetzt akut gefährdet sind. Es gibt keine klare Zusage, belastbare Regelung, die vorgeschlagen wird, wie wir denn gemeinsam die Zukunft gestalten können. Und beim Thema Geld sagen sie, dieses Jahr gibt es nichts, nächstes Jahr gibt es mal eine Einmalzahlung. Und dann soll irgendwas im zweiten Halbjahr in die Tabelle gehen, was dann mindestens 12 Monate, also da reden wir dann teilweise einen Tarifabschluss beim Geld, wo 0 Jahre dabei sein sollen und der soll dann bis vielleicht 2024 laufen. Damit kommen wir nicht weiter und deswegen haben wir da auch nicht dran gearbeitet, sondern uns in Arbeitsgruppen vertagt.
Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir hier in diesem Podcast das letzte Mal das Thema Tarifrunde hatten. Vielleicht nur noch mal kurz stichwortartig zur Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind eure Forderungen, mit denen ihr in die Tarifrunde reingestartet seid?
Kurz und knapp, Beschäftigung sichern, Zukunft gestalten, Einkommen stabilisieren. Unsere Regelungen, die wir heute schon haben, müssen wir verbessern, weiterentwickeln. Wir brauchen aber auch Regelungen wie 4-Tage-Woche mit Teilentgeltausgleich. All das muss und soll Beschäftigung sichern, die jetzt ja auch gerade dann, wenn Kurzarbeit auch irgendwann mal zu Ende ist als gesetzliche Regelung und nicht mehr so einfach durchgeführt werden kann wie in den letzten Monaten. Da brauchen wir eine neue Antwort zum Thema Beschäftigung sichern. Wir wollen verlässlichen Prozess, wie im Betrieb Zukunft gestaltet werden kann durch Zukunftstarifverträge. Und wir wollen auch mehr Geld. Das heißt, am Ende des Tages brauchen die Kolleginnen und Kollegen auch für die Stabilisierung ihrer Einkommen mehr Geld. Und das sind die 3 Sachen, die wir in dieser Tarifrunde mit einem Volumen von 4% zusammengefasst haben. Weil jeder Part entsprechend dann daraus finanziert werden könnte.
Das heißt, 4% Gehaltserhöhung sozusagen fordert ihr?
Nee, sondern die 4%, ich sage mal in einem Betrieb, nimm mal hier in Lübeck, Dräger, Medizintechnik, Beatmungsgeräte. Da gibt es Corona nicht als Krise, sondern eher als zusätzliche Einkommen, als zusätzliche Aufträge, da gibt es keine Krise. Da kann ich gegebenenfalls dann mehr von dem Einkommen von den 4% in Einkommen überführen. Und dann haben wir andere Betriebe, wo vielleicht die 4-Tage-Woche eingeführt werden muss, damit Jobs gesichert werden können, also lieber Stunden entlassen als Menschen. Und dann haben wir gerade unteren Entgeltgruppen, die aus diesen 4% dann eine Aufstockung bekommen können. Und das muss so ein flexibles Modell werden. Da, wo Krise ist, stabilisieren wir damit Beschäftigung. Und da, wo keine Krise ist, kommt das Geld dann bei den Menschen an.
Beim Thema Geld, da stellen sich die Arbeitgeber ja eigentlich immer erstmal quer, kann man sagen. Die Erfahrung ist ja so, wenn die Gewerkschaften mehr Geld fordern, dann ist der Reflex immer gleich die Klage, man würde jetzt sehenden Auges die Unternehmen in den Ruin treiben. Das möchte ich jetzt gerne mal unseren Ökonomen in der Runde fragen. Sebastian Dolin. Die Forderung der IG Metall Küste lautet ja 4% mehr. Warum gerade 4%? Wie erklärt sich nun gerade diese Zahl ökonomisch?
Naja, ich kann jetzt nicht erklären, was sich die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall genau bei den 4% gedacht haben, aber ich kann mal probieren, das einzuordnen und zu sagen, ist das jetzt gesamtwirtschaftlich sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Und da wird jetzt so getan, als wäre 4% eine absurd hohe Forderung. Aber das ist es überhaupt nicht. Denn man muss hier mit betrachten, dass es im letzten Jahr ja eine Nullrunde gegeben hat. Das heißt, eigentlich sind diese 4% dann mindestens über 2 Jahre. Dann sind wir pro Jahr nur noch bei 2%. Und 2% ist ungefähr da, wo das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank ist. Und gesamtwirtschaftlich sagen wir immer, man soll eigentlich über den ganzen Zyklus, über den ganzen Trend jedes Jahr die Löhne und Gehälter mit dem Produktivitätszuwachs, also dem Trendproduktivitätszuwachs plus dem Inflationsziel steigen lassen. Und zuletzt hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Produktivitätszuwachs, aber 4% ist dann eben in diesem Zusammenhang schon einfach relativ okay. Also das ist keine übermäßige Belastung, das ist eher so gesamtwirtschaftlich vom Trend her das, was am unteren Ende wäre. Aber man muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt gesamtwirtschaftlich gesprochen und da muss man natürlich dann bei den Branchen gucken, was können auch die Betriebe so verkraften. Und das heißt, darum ist es auch okay, dass man eben jetzt nicht da höher geht, sondern bei diesen 4% liegt. Das scheint mir, das ist schon was, was das verarbeitende Gewerbe, die Metall- und Elektroindustrie ganz gut verkraften kann. Insbesondere, und das muss man ja auch sehen, die Auftragslage hat sich ja massiv verbessert. Also wir hatten letztes Jahr zwar eine massive Krise, aber inzwischen sieht es ja in vielen Betrieben gar nicht mehr ganz so dramatisch aus.
Aber gerade so gesamtwirtschaftlich würden doch jetzt viele argumentieren, naja, was gibt da nur gerade die Corona-Krise und es ist irgendwie alles gerade so wackelig und so unsicher. Lass doch lieber mal den Gürtel enger schnallen, damit wir erstmal abwarten, wie wir aus der Krise rauskommen und dann können wir auch über Geld reden, oder? Wäre das nicht eigentlich auch ein denkbarer Weg?
Ja, die Gefahr ist, wenn ich in der Krise immer noch mal den Gürtel enger schnalle, auch da, wo es gar nicht notwendig ist, dass ich mich in so eine Abwärtsspirale reinbewege. Und wir haben das Anfang der 2000er Jahre gesehen, da hatten wir ein paar Jahre mit Nullrunden und wir hatten da auch dann oder mit Abschlüssen, die knapp über Null waren, wo dann die Inflation runterkam und dann sind die Reallöhne praktisch nicht gestiegen. Und nach ein paar Jahren, wo die Menschen gelernt haben, meine Reallöhne steigen nicht mehr, da haben die ihren Konsum zurückgefahren. Dann haben die nicht mehr so viel Geld ausgegeben. Und das Ergebnis war, dass wir eine relativ kleine Krise hatten, die dann ursprünglich, die ein halbes Jahrzehnt Stagnation bedeutet hat, praktisch für die deutsche Wirtschaft. Und genau das wollen wir jetzt verhindern. Um aus dieser Krise, aus der Corona-Krise richtig rauszukommen, brauchen wir den Privatkonsum. Und das sieht alles ganz gut aus. Da hat auch die Bundesregierung einiges getan mit Kinderbonus und so weiter. Aber das darf man jetzt nicht kaputt machen, indem man da einfach übermäßig den Gürtel enger schnallt.
Das heißt, es geht also nicht nur darum, den einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Geld aufs Konto zu verschaffen, sondern es geht auch darum, insgesamt die Kaufkraft zu stärken für die Wirtschaft.
Genau, es geht eben darum, einmal die Kaufkraft im Trend zu stärken und auch die Erwartungen von künftigen Kaufkraftsteigerungen da zu haben, damit die Menschen ganz normal weiter konsumieren und jetzt, wenn die Lockdowns aufgehoben werden, auch wieder ins Restaurant gehen, in den Urlaub fahren, sich vielleicht dann auch mal irgendwann eine neue Waschmaschine, ein neues Auto kaufen, wenn das alte kaputt ist. Und darum hat eben so ein Lohnabschluss auch eine gesamtwirtschaftliche Bedeutung.
Nee, man darf ja nicht vergessen, es sind 4 Millionen Beschäftigte knapp in der Metall- und Elektroindustrie. Das ist natürlich für die Frage, wie viel wird in Deutschland umgesetzt, auch ein Wort. Ne? Und der zweite Punkt ist natürlich auch Kurzarbeit. Manche Betriebe haben ja jetzt schon fast 12 Monate Kurzarbeit. Das bedeutet auch, selbst wenn es Aufstockung gibt, immer noch ein Minus in der Haushaltskasse. Und das, was ich jetzt irgendwo mal gelesen habe, dass dann die Diskussion ist, wenn ich nicht meinen Jahresurlaub auf Bali gemacht habe und dann die 16.000 Euro dann in die Sauna investieren kann. Die Probleme gibt es wahrscheinlich. Aber wenn ich dann an den Kro meiner Kolleginnen und Kollegen in den Enkelgruppen 3, 4, 5, 6 denke, also Facharbeiter und darunter, die haben nicht die Diskussion Bali oder Sauna, sondern die haben die Frage, wie kann ich mein Einkommen so weiter erhalten, dass ich einfach auch nicht abgehangen werde.
Ihr dürft auch nicht vergessen, dass eben es nicht nur die 4 Millionen Kaufkraft, wie du richtig gesagt hast, Daniel, sondern es ist eben auch die Signalfunktion. Dadurch, dass ihr so eine große Gewerkschaft seid, wenn ihr jetzt sagt, wir machen, ich übertreibe jetzt mal 3 Jahre Nullrunden, dann kommt als nächstes wahrscheinlich die öffentliche Hand oder irgendein anderer Sektor, die Arbeitgeber und sagen, guck mal, die Metall macht 3 Jahre Nullrunden, warum wollt ihr denn dann mehr haben? Und das heißt, die Bedeutung von eurem Tarifabschluss geht über eure Branche eigentlich hinaus. Und deshalb unterstreiche ich das nochmal, dass man da jetzt nicht zu weit nach unten abweichen darf.
Ja, das ist dieses sogenannte Geleitzug, ne? Dass du sagst, die anderen Gewerkschaften orientieren sich auch immer an dem, insbesondere was sozusagen die Stärksten mit hingekriegt haben. Und das hilft dann und dann ist diese Abwärtsspirale auch bei den Abschlüssen. Da hat Sebastian vollkommen recht.
Auf der anderen Seite hast du gerade ja auch schon das Stichwort selber genannt, Kurzarbeit. Und es geht ja auch darüber hinaus, dass viele Beschäftigte ja nicht nur in Kurzarbeit sind, sondern ja auch aktuell ihren Arbeitsplatz eigentlich gefährdet sehen. Ne? Stichwort MV-Werften zum Beispiel. Da geht es ja auch zum Teil für die Leute um die Existenz. Also muss es denen dann nicht so ein bisschen, frage ich mal ganz ketzerisch, wie hohn vorkommen, wenn ihr dann für die Leute, die sicher in ihrem Job sind, auch noch mehr Geld fordert? Ist ja schon so eine Spirale oder so ein Spagat, in dem ihr da seid, oder?
Nee, es ist zumindest ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, weil immer die Frage ist, was ist jetzt gerade für mich wichtiger? Aber die Kollegen sehen schon, dass die Lohnzurückhaltung sie jetzt da auch nicht schützen wird. Also das ist ja jetzt ein Irrglaube zu sagen, wenn wir uns jetzt bei Nordmetall für unsere Forderungen entschuldigen und sagen, ach komm, lass, machen wir nochmal eine Nullrunde, dass dann Herr MV Werften anruft und sagt, gut, dann mache ich auch keine Entlassung, weil die Problematik ist ja nicht der Lohn, sondern die Problematik ist ja, dass absolut der Tourismus in Asien, die Glücksspielcasinos in Asien, alles sozusagen zu ist, schon seit fast 12 Monaten und kein Geld reinkommt und das ändern wir jetzt nicht darüber. Nein, also das ist nicht das Thema und ich glaube, da gibt es auch ein paar Themen in der Gesellschaft. Manche sagen, naja, wenn die Metaller so viel Geld kriegen, dann haben wir kein Geld mehr für die Erzieher oder für die Pflegerin oder sowas. So als gäbe es nur einen Topf. Andersrum ist es ja, dass wenn wir gute Entgelte in der Industrie haben oder generell gute Entgelte haben, dann steigen die Einnahmen auch der Sozialkassen und dann kann auch mehr in diesem Bereich sozusagen finanziert werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn ich gerade über Massenentlassung rede, dann ist die Frage, wie sichere ich die Jobs, wie kann ich verhindern, dass so wenig oder wie kann ich dafür sorgen, dass so wenig wie möglich gekündigt werden. Das steht im Mittelpunkt und deswegen ist unsere Forderung ja auch nicht 4% für alle, sondern genau, wie können wir Beschäftigungsmittel einsetzen, zum Beispiel bei MV Werften würde sich ja die Frage stellen, bis Ende des Jahres geht noch Kurzarbeit, dann wahrscheinlich nicht mehr. Und dann brauchen wir doch ein Instrument, mit dem wir die Leute trotzdem, also kurzum Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich oder ähnliches.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da so diese Korrelation irgendwie aufmachen kann, aber das würde mich jetzt auch nochmal von Sebastian interessieren, das, was Daniel gerade sagte. Es ist aber ja nicht so, wenn man auf Einkommen verzichtet, dass dadurch Jobs gesichert werden. Gibt es da irgendwelche Verknüpfungen, irgendwelche Erhebungen darüber, ob das da eine Verbindung irgendwie gibt? Also,
na, ich denke, es gibt sicher irgendwelche marginalen Betriebe, die jetzt was produzieren, was man vielleicht ins Ausland verlagern kann und wo dann, wenn dort die Löhne zu stark steigen, der Arbeitgeber das eher entscheidet. Aber das ist, ich glaube, der Ausnahmefall. Der ganz große Fall, wir sind jetzt in einer Krise, wo die Nachfrage eingebrochen ist. Das sehen wir überall. Oder wir haben eine Transformationskrise in der Automobilbranche, wo aufgrund der Dekarbonisierung bestimmte Teile der Dieselmotoren nicht mehr gebraucht werden. Und ehrlich gesagt, ob ihr die jetzt 2, 3, 4, 5% billiger anbieten könnt, diese Teile für die Dieselmotoren, das hilft diesem Zulieferbetrieb nicht. Da sind halt Unternehmen, die haben strategische Fehler gemacht. Da muss man jetzt gucken, was man da machen kann, ob man die retten kann, welche man retten kann. Manche wird man wahrscheinlich nicht retten können. Wir hoffen, dass wir möglichst viele retten können. Aber bei denen helfen eben auch, da hilft auch eine kleine Lohnzurückhaltung nichts. Sondern da ist es wirklich, da muss man sich dann auch andere Dinge überlegen. Also ein Beispiel ist hier die Luftfahrt, die ja auch bei euch im Bezirk ziemlich wichtig ist. Da muss man sich dann überlegen, ist das auf Dauer weg oder kommt das nochmal wieder? Mein Verdacht wäre, dass viele Dinge wiederkommen werden, wenn man ein bisschen länger wartet. Aber auch da hilft dann eher eine Flexibilität zu sagen, wir machen jetzt eine Arbeitszeitverkürzung in der Zeit mit teilweise mit Lohnausgleich. Das wird dann irgendwie aufgestockt, als zu sagen, so, wir wollen jetzt hier grundsätzlich ein niedrigeres Lohnniveau haben. Man muss sich auch klar machen, wenn ich jetzt anfange, niedrigere Lohnabschlüsse zu machen, dann senke ich den ganzen Pfad. Weil normalerweise kommt dann ja, also wenn ihr jetzt eine Nullrunde macht, dann kommt halt beim nächsten Mal auf die Nullrunde was drauf. Und dann sind wir eben permanent unter dem früheren Pfad. Und das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, gesamtwirtschaftlich nicht hilfreich.
Ich hoffe jetzt wirklich, dass die Arbeitgeber uns jetzt hier zuhören, weil ich finde, dass das alles total plausibel klingt. Da finde ich, kann man fast gar keine Gegenargumente haben. Deswegen meine Frage nochmal, Daniel, woran hakt es denn eigentlich in den Verhandlungen?
Ja, es hakt schon an der Verweigerungshaltung, sich sozusagen jetzt aktiv auf diese Themen sozusagen einzulassen. Es wird gesagt, es kostet alles Geld, was ja auch so ist. Also auch Beschäftigungssicherung kostet Geld, wenn ich Teilentgeltausgleich machen will. Eine Erhöhung ist natürlich, wenn ich das umgehen kann als Arbeitgeber, dann umgehe ich das. Wir haben natürlich auch die Situation, dass zum Beispiel im Südwesten bei unseren Kollegen in Baden-Württemberg der Arbeitgeberverband jetzt all das sozusagen wieder zurückholen will, was er in den letzten Jahren mit der IG Metall vereinbart hat und da richtig sozusagen noch ganz aggressiver als auch in anderen Tarifgebieten unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen das Thema, weil wir natürlich, das muss man zugestehen, schon auch eine differenzierte Welt haben. Also wir haben schon welche, Luftfahrt ist eben gesagt worden, die haben eine Perspektive, trotzdem haben sie jetzt ein Tal, wo sie durch müssen. Und auf der anderen Seite hast du welche Medizintechnik, die gut dastehen. Und da eine Ziffer zu finden, die für alle passt, Das ist eine Schwierigkeit, aber es ist Machtpolitik. Ich sage nochmal ganz klar, bei aller Wertschätzung für Sebastian und seine Zunft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber Tarifpolitik ist keine Wissenschaft. Da haust du nicht irgendwie 26 Daten in eine Excel-Datei rein und dann kommt unten der Tarifabschluss raus. Es ist eine Machtfrage und da sehen Sie im Moment genau die Debatte, die du eben gesagt hast, Elke. Die Leute wollen auch sichere Jobs. Alle sehen, es ist doch gar nicht so viel da. Seid doch froh, dass ihr überhaupt Arbeit habt. Warum sollen wir jetzt mit so einem Tarifabschluss uns noch sozusagen weitere Kosten aufbürden, wenn wir es auch günstiger hinbekommen können? Und deswegen ist es auch ein Trugschluss, dass wir in der Friedenspflicht zum Ergebnis kommen, weil dazu haben sie kein Tempo mit uns gemeinsam aufgenommen. Wir haben unsere extra ja die Friedenspflicht um einen Monat verlängert, so dass wir jetzt dann im März, wahrscheinlich bis Ostern, sehen müssen, ob da irgendwie was möglich ist. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir am Ende des Tages keinen Abschluss machen, zu dem wir nicht sagen können, das ist ein guter Abschluss für die Kolleginnen und Kollegen. Dann warten wir lieber und versuchen noch stärker die Mobilisierung trotz Corona nach oben zu fahren.
Das finde ich jetzt eigentlich direkt ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Vielleicht noch mal kurz zu der Friedenspflicht nur abschließen. Die läuft jetzt ja aus, du hast es schon gesagt. Droht da jetzt ein Arbeitskampf?
Naja, eins nach dem anderen. Wir haben jetzt erstmal am 26. Februar die vierte Verhandlung. Das ist im Moment die letzte Verhandlung vor der Friedenspflicht, Ende bundesweit. Wir werden uns jetzt für den 1. März bundesweit verabreden. Das gibt es einen Aktionstag. Entweder haben wir einen Abschluss, den wir besprechen können, oder wir bereiten uns auf die weitere Mobilisierung zu. Es verabredet das in allen Geschäftsstellen der IG Metall, also von Nord bis Süd, von West bis Ost, die Kolleginnen und Kollegen unsere Themen in die Öffentlichkeit bringen. Nachmittag ist ein großer Online-Event, wo das alles zusammengeführt wird. Und dann werden wir vielleicht auch schon in der Nacht auf den 2. März erste solidarische Nachtschichtaktion haben. Wir gehen der Konfrontation nicht aus dem Weg. Wir suchen sie aber auch nicht. Aber ich kenne meine Metallerinnen und Metaller so, wenn es losgeht, geht's los. Und wenn anscheinend der Arbeitgeber es wissen will, ob die IG Metall auch in Corona-Zeiten mobilisierungsfähig ist, dann werden sie das erleben.
Okay, ich glaube, dann weiß ich jetzt schon, was das Thema unseres nächsten Podcasts wird. Und ich kann mir auch schon denken, wann wir den machen werden. Nämlich dann offenbar bestimmt Anfang März, wenn es da dann die nächste Verhandlungsrunde gab und man vielleicht schon ein bisschen mehr sagen kann, ob auch die Aktionen, die du gerade angekündigt hast, den Arbeitgeber womöglich doch bewegt haben. Ja, für heute würde ich sagen, lassen wir es erstmal dabei stehen bei dem Ganzen. Wir werden aber die Hörerinnen und Hörer dann natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Daniel, noch kurz die Frage an dich. Was ist dein Wunsch für die IG Metall für die Zeit bis zu unserem nächsten Treffen? Was sollte da sich tun?
Ach, ich habe keinen Wunsch für die IG Metall. Ich habe so einen Wetterwunsch. Ich fände es ganz gut, wenn der Schnee sich aufs Wochenende konzentrieren würde und unter der Woche nicht so viel Chaos mit sich bringen würde. Ich bin da nicht so ein Riesenfan von. Also von daher, wenn sich das wieder so ein bisschen einspielt und alle Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt auch Aktionen machen, morgens die Kollegen informieren wollen am Tor, nicht so doll frieren müssen, dann würde ich mich sehr freuen.
Gut, dann hoffen wir mal, dass nicht nur die Arbeitgeber uns zuhören, sondern auch Petrus. In diesem Sinne würde ich sagen, erstmal ja, für heute ganz herzlichen Dank an euch beide. Ich freue mich aufs nächste Mal und wir sagen Tschüss.
Tschüss und danke für die Einladung.
Tschüss.